Seit über 4 Monaten ist jetzt Krieg in der Ukraine. Deutschland liefert nach anfänglichem Zögern nun auch schwere Waffen an die Ukraine. Präsident Selenskyj forderte diese Woche beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau jedoch noch weitere militärische Unterstützung. Doch ist das richtig? Müssen wir der Ukraine helfen? Oder machen wir uns damit mitschuldig am Blutvergießen? Kann man in Kriegszeiten noch Pazifistin sein? Darum geht es heute bei 12.22 im RBB 24 Inforadio. Mein Name ist Ruth Kirchner. Mein Gast ist Margot Käßmann, sicherlich die bekannteste evangelische Theologin Deutschlands. Hallo Frau Käßmann und schön, dass Sie dabei sind.
Ja, hallo Frau Kirchner, ich grüße Sie.
Frau Käßmann, in einem kurzen Satz, wie stehen Sie zu Waffenlieferungen?
Ich halte es für einen Fehler, noch mehr Waffen in diesen Krieg zu liefern. Ich finde, wir sollten alles tun, dass die Waffen zum Stillstand kommen.
Das wollen wir gleich vertiefen, aber zunächst noch 3 Worte zu Ihnen. Margot Käßmann, Theologin, Autorin, ehemalige Landesbischöfin von Hannover und kurze Zeit auch Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland bis 2010. Frau Käßmann, wir erreichen Sie heute auf der Insel Usedom. Von dort ist es ja nicht so weit nach Polen und dann weiter in die Ukraine. Ist der Krieg in der Ukraine dort auf Usedom sehr nah?
Er ist auf jeden Fall hier Thema, auch in den Gesprächen mit Nachbarn, mit Menschen, die ich jetzt hier seit 11 Jahren kenne. Und sie sind alle sehr unruhig. Da gibt es Ängste wegen der Nähe des Krieges, aber auch hier, wie ich es erlebe, eine sehr kritische Haltung gegenüber Waffenlieferungen.
Da wollen wir ja jetzt drüber reden. Der ukrainische Präsident Selenskyj, ich hatte es ja eingangs gesagt, hat diese Woche beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau, auf dem er per Videoverbindung zugeschaltet war, weitere Waffen gefordert. Wir brauchen eine schlagkräftige Luftverteidigung, modern, voll wirksam, hat er gesagt. Können Sie Volodymyr Selenskyj, den ukrainischen Präsidenten, verstehen?
Natürlich kann ich das nachvollziehen. Wer angegriffen wird, will sich verteidigen. Das ist seine Haltung, die auch verständlich und akzeptabel ist. Wir haben der Ukraine nicht zu sagen, was sie zu tun und zu lassen hat. Aber ich finde, wir als Deutsche sollten auch überlegen, was ist unsere Rolle, was kann unsere Stärke sein in diesem Konflikt. Und sind wir es, die durch Waffenlieferungen irgendwann vielleicht auch Kriegspartei werden? Oder müssten wir nicht diejenigen sein, die versuchen, alles zu tun, zu vermitteln und die Diplomatie massiv zu stärken, weil ja inzwischen auch Herr Stoltenberg, NATO-Generalsekretär oder US-Außenminister Blinken sagen, es muss am Ende am Verhandlungstisch zu einer Lösung kommen.
Über einen möglichen Dialog mit Moskau, da reden wir ein bisschen später noch drüber. Aber die G7, die EU, die USA, die NATO-Staaten, müssen die nicht der Ukraine helfen, die russische Aggression zu stoppen?
Ja, das ist die Frage, wie sie helfen können. Ich meine, es ist ganz klar, dass Russland massiv militärisch der Ukraine überlegen ist. Gleichzeitig ist die NATO massiv Russland überlegen. Und die Frage ist, was ist das Ziel? Der Philosoph David Precht sagt immer, kann man die Dinge mal vom Ende her denken? Und das wäre mir wichtig. Was ist das Ziel, wenn der ukrainische Präsident erklärt, dass alle Gebiete zurückerobert werden müssen, einschließlich der Krim? Ist die Frage, wäre das ein Sieg der Ukraine oder ist das überhaupt irgendwie realistisch, was ja Militärexperten nicht so sehen? Ich bin keine Militärexpertin. Muss dann nicht gesagt werden, wir wollen den Blutzoll, ich mag das Wort schon allein nicht, hochtreiben, damit die Verhandlungsposition besser wird? Oder müssen wir nicht alles tun, um das Blutvergießen so schnell wie möglich zu beenden?
Aber es gibt doch ein Recht auf Selbstverteidigung eines Landes, das angegriffen wird. Und wenn der Angreifer so übermächtig ist wie Russland, dann fragen sich viele Menschen, ja auch hier in Deutschland, kann man dann so ein Land einfach so alleine lassen?
Ich habe nicht gesagt, dass man die Ukraine alleine lassen soll, sondern dass man versuchen soll, ihr zu helfen, diesen Konflikt zu beenden. Und ich bezweifle, dass die Ukraine ihn militärisch so beendet, dass es in Anführungsstrichen wie ein Sieg aussieht. Ich habe neulich eine Debatte gesehen, bei der Menschen aus militärischer Kenntnis sagen, Siege gibt es in dem Sinne nicht mehr. Es gibt eben nur den Versuch, das Bestmögliche am Ende aus einer entsetzlichen Situation herauszuholen. Und jetzt sage ich mal, für mich ist es so als Christin, dass ich doch alles tun will, damit so schnell wie möglich die Waffen eben stillstehen. Ich finde auch schwierig, wenn jetzt gesagt wird, ihr Pazifisten, ihr macht es euch angenehm, auf dem warmen Sofa sozusagen erklären, dass Leute sich nicht wehren sollen. Das erklären wir ja gar nicht. Aber ich habe so ein Zitat von Erich Maria Remarque, das mich immer beeindruckt hat, also der Autor des Antikriegsromans Im Westen nichts Neues nach dem Ersten Weltkrieg geschrieben. Der hat gesagt, ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hingehen müssen. Ja? Wir müssen uns doch überlegen, was mit diesen Waffen auch erreicht wird. Natürlich wird die Ukraine wahrscheinlich ihre Position dadurch verbessern können, aber natürlich wird es mehr Tote geben. Und wir haben jetzt schon fast 100.000 Tote in diesem Krieg, so wie seriöse Zahlen schätzen.
Aber auch in Ihrer Kirche gibt es da ja durchaus unterschiedliche Positionen dazu. Also der frühere Militärbischof Sigurd Rink beispielsweise sagt, der Verteidigungskrieg in der Ukraine sei ethisch legitim und daher solle die Kirche Waffenlieferungen befürworten. Also ganz so einfach ist es nicht, dass man dann sagt, naja, also aus einer christlichen Ethik heraus lehne ich Waffenlieferungen ab und die Ukraine wird dann quasi sich selbst überlassen.
Also ich habe nicht gesagt, dass ich es mir einfach mache, Pazifistin zu sein in solchen Zeiten ist gar nicht so einfach. Da wirst du ja auch beschimpft und in Frage gestellt. Ich will nur sagen, für die evangelische Ethik war das immer ein Dilemma von Anfang an. Ja, schon Luther wurde von einem Ritter, also von Kram, gefragt, ob er als Ritter denn christlichen Standes sein könnte. Und Luther sagt, ja, wenn du es mit deinem Gewissen vereinbaren kannst. Und das war in unserer evangelischen Kirche auch in den ganzen letzten Jahrzehnten immer ein Thema. Da gibt es die pazifistische Fraktion, zu der ich gehöre, die aber eigentlich immer in einer Minderheit war, die sich sehr stark an Figuren wie Martin Luther King, der seinen Pazifismus bis zuletzt durchgehalten hat, orientiert, und andere, die sagen, aus pragmatischen Gründen, aus Gründen der Selbstverteidigung oder auch aus humanitären Gründen sind Waffengänge auch christlich zu legitimieren. Und insofern ist in unserer Kirche da keine einheitliche Meinung. Aber ich will nur noch mal sagen, dass Pazifisten es sich ja nicht so einfach machen, dass sie sagen, oh, ich bin gegen Waffenlieferungen und damit, Pontius Pilatus, wasche ich meine Hände in Unschuld. Sondern du sagst ja auch mit einer gewissen Demut, ich weiß sehr wohl, dass ich dadurch schuldig werden kann. Aber trotzdem sehe ich die Anwendung von Gewalt und die Legitimation von Gewalt vom Evangelium her nicht mit dem Auftrag der Kirche gedeckt.
Sie hören 12:22 im RBB 24 Inforadio. Mein Gast heute, die evangelische Theologin Margot Käßmann. Wir sprechen über den Krieg in der Ukraine, das Für und Wider von Waffenlieferungen und über Pazifismus. Frau Käßmann, lassen Sie uns bei diesem Thema Waffen noch ein bisschen bleiben, denn das treibt ja viele Menschen um, auch hier bei uns. Viele empfinden ein tiefes Unbehagen. Sie fragen sich, wie verhalte ich mich zu diesem Krieg über die Empörung und das Entsetzen hinaus? Und viele fragen sich, was ist richtig oder falsch? Und das ist ja nicht nur eine politische, sondern auch eine ethische Frage. Sie haben das eben schon anklingen lassen. Und Sie sagen, Waffenlieferungen sind nicht richtig. Aber können wir einerseits dann Präsident Zelensky im Bundestag applaudieren und ihm andererseits militärische Unterstützung verweigern? Dann ist doch unsere Solidarität hohl irgendwie oder wohlfeil?
Das denke ich nicht. Solidarität äußert sich ja nicht allein in Waffenlieferungen, die von der Ukraine gefordert werden. Solidarität zeigt sich ja auch beispielsweise in dem hohen Ausmaß, in dem Geflüchtete hier in Deutschland unterstützt werden. Ich kann sagen, für Diakonie, aber auch Caritas, das hohe Engagement auch in der Ukraine für humanitäre Hilfe. Auch das ist ja Solidarität. Und ich will noch mal sagen, in Deutschland ist es ja nicht so eindeutig. Forsa, DIMAP, Infratest, die Umfragen zeigen, dass ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, 43%, Waffenlieferungen befürwortet, 43% sie ablehnen. Und dazwischen gibt es viele, die sich unsicher sind. Also es ist nicht so klar, dass man sagen würde, hier ist eine ganz deutliche öffentliche Mehrheit für Waffenlieferungen. Und ich denke, das hängt natürlich auch mit unserer Geschichte zusammen, mit das Unbehagen, dass von Deutschland Waffen in so einen Konflikt geliefert werden. Dann denken wir an 1941, Einmarsch in die Sowjetunion, bei dem beide Länder, ja Ukrainer wie Russen, betroffen waren. Also dass es da ein Unbehagen gibt, das finde ich spricht für Deutschland. Und dass es nicht so ein Hurra-Geschrei gibt wie vor dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg auf, oh ja, wir ziehen in den Krieg. Ich finde übrigens auch so eine Haltung nicht zögerlich, wie ja manchmal dem Bundeskanzler vorgeworfen wurde und wird, sondern eher besonnen.
Sie argumentieren historisch und auch Kanzler Scholz hat ja historisch argumentiert. Wir müssen den Schwachen helfen, dem Opfer in diesem Krieg, hat er auf dem Katholikentag in Stuttgart gesagt. Der Krieg Russlands richte sich gegen eine Friedensordnung, die aus dem Bekenntnis nie wieder nach zwei Weltkriegen entstanden ist. Und zurück zum Recht des Stärkeren, das dürfen wir nicht zulassen, hat Scholz gesagt. Und daraus ergibt sich trotzdem für Sie eine Zurückhaltung, gerade auch bei der militärischen Unterstützung für die Ukraine?
Für mich ergibt sich das daraus. Russland als Aggressor, ist gar keine Frage, muss in die Grenzen gewiesen werden. Ich kann nicht genau sagen, wie. Aber auf jeden Fall sind die Sanktionen ein guter und wichtiger Schritt dazu. Ich denke auch, dass aber trotzdem es richtig ist, Gespräche aufrecht zu erhalten. Denn Russland wird es auch nach diesem Krieg noch geben. Und wir müssen doch schauen, wie so eine Situation aussehen kann. Was ist das Ziel unserer Waffenlieferungen? Und da muss ich noch mal fragen, was wäre denn ein Sieg? Und alles, was ich jedenfalls gelesen und gehört habe, sagt, eine Rückeroberung der Krim durch die Ukraine, selbst mit massivsten westlichen Waffenlieferungen, ist absolut unwahrscheinlich. Und deshalb ist die Frage, was ist das Ende des Krieges, wenn wir das denken wollen? Wie würde das aussehen? Und wie finden wir zu einer Form, die Waffen möglichst schnell, wiederhole ich mich, zu einem Stillstand zu bringen?
Okay, über den Umgang mit Russland, da komme ich gleich noch zu. Aber vorher noch mal die Frage, weil Sie das selber ja auch schon angesprochen haben, zum Pazifismus. Kann man in diesen Kriegszeiten eigentlich noch Pazifistin sein, Frau Käßmann?
Ja, wissen Sie, das ist eine Frage, die wurden Pazifisten schon immer gefragt. Ich habe mal die Festrede zum 100. Todestag von Bertha von Suttner in Gotha gehalten, 2014. Und wenn Sie heute Bertha von Suttner lesen, dann wurde sie belacht dafür, dass sie versucht hat, mit ihrem Roman Die Waffen nieder die Menschen in Europa vom Krieg abzuhalten. Sie wurde aber auch als naiv und dumm angesehen. Ich erinnere mich an Schriften von Martin Luther King und Reden, der versucht hat, alles zu tun, damit der Vietnamkrieg ein Ende findet. Das heißt, es ist nicht so neu, dass wir mit Krieg konfrontiert sind. Auch in Bosnien, im ehemaligen Jugoslawien, im Kosovo haben wir Krieg erlebt. Und deshalb denke ich, die Situation ist jetzt anders, weil es sehr nah an unsere Grenzen gekommen ist. Aber mit Bildern von Krieg, Zerstörung, Unrecht haben wir schon in den letzten Jahrzehnten immer leben müssen.
Aber der Pazifismus kann den Krieg nicht stoppen.
Ja, der Pazifismus muss natürlich viel früher ansetzen. Der Pazifismus wird immer besonders dann belacht, wenn eine Situation derart eskaliert ist, dass Gewaltanwendung ganz roh auf der Tagesordnung steht. Und dann wird gesagt, ja, was wollt ihr Pazifisten jetzt machen? Aber eine Investition viel langfristiger, viel früher von Milliarden, sagen wir jetzt mal, in Vermittlung, Verhandlung, Mediation, Konfliktentschärfung, die ist selten möglich. Und ich denke, wir alle, sowohl die Friedensbewegung als auch die Politik und die Diplomatie, müssen sich vorwerfen, nach der Annexion der Krim nicht viel massiver darauf hingewirkt zu haben, dass es hier nicht zu einer derartigen Eskalation kommt. Da hätte viel massiver investiert werden müssen.
Gibt es denn auch eigentlich Grenzen des Pazifismus?
Wissen Sie, es ist ja nicht so, dass Pazifismus eine Ideologie wäre, die sagt, das wird immer so sein. Aber es ist eine Bewegung, die sagt, wir müssen doch die Hoffnung auf eine Welt, in der Menschen in Frieden zusammenleben können, aufrechterhalten. Visionen davon, wie es aussehen könnte, oder ich sage jetzt mal biblisch, dass Gerechtigkeit und Frieden sich küssen, das Schwert dazu Pflugscharen werden. Diese Hoffnung will der Pazifismus aufrechterhalten und sich nicht diesem Diktat der Aufrüstung einfach hingeben. Und da versuchen wir ja dagegen zu halten und zu sagen, Aufrüstung wird nicht die Zukunft sein, sondern Abrüstung.
Aber müssen wir dann, um jetzt nochmal bei dieser ethisch-christlichen Dimension zu bleiben, die andere Wange hinhalten, Unrecht ertragen, erleiden, so ein radikaler Gewaltverzicht im Sinne der Bergpredigt?
Ich sag mal, das steht nun mal in der Bibel, ja, liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen und haltet die andere Wange hin. Das können wir ja nicht einfach vom Tisch wischen und sagen, das ist Illusion. Ich weiß, dass Helmut Schmidt mal gesagt hat, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Aber ich habe auch Ministerpräsident Reinhard Höppner erlebt, der gesagt hat, ich wüsste gar nicht, wie ich ohne diese Hoffnungsbilder der Bergpredigt Politik machen sollte, weil sie immer über das Jetzt und Hier hinwegweisen. Und diese Idee beispielsweise von der anderen Wange zeigt sich theologisch als eigentlich kreativ, weil ich damit, indem ich die andere hinhalte, den Aggressor ins Unrecht setze und dass hier der Aggressor Russland absolut im Unrecht ist. Ich denke, das ist allen klar. Die Frage ist, wie gehen wir damit um?
Und die Frage stellt sich dann auch, wie können wir denn dann unsere Werte verteidigen?
Wir können sie verteidigen, indem wir sie glaubwürdig leben. Ja, und da muss sich Europa ja fragen, von welchen Werten spricht Europa? wenn wir jetzt mal die griechische Grenze sehen, ja, sind das da die Werte von Menschenrechten und Humanität, die wir verteidigen, indem Flüchtlinge mit Pushbacks zurückgeschoben werden? Wenn wir an den Krieg im Jemen denken, ja, wir liefern Waffen nach Saudi-Arabien. Also wo verteidigen wir da unsere Werte, indem wir Waffen in solche Konfliktgebiete exportieren? Wir haben lange in Deutschland gesagt, keine Waffen in Konfliktgebiete, weil wir damit Konflikte verlängern und verschärfen.
Sie hören 1222 im RBB 24 Inforadio. Mein Gast heute, die evangelische Theologin Margot Käßmann. Wir sprechen über den Krieg in der Ukraine. Das klang ja schon ein paar Mal an in unserem Gespräch. Man muss mit Russland auch irgendwann wieder reden. Mit Russland reden, worüber denn eigentlich?
Ja, wir müssen jetzt mal fragen, wer ist Russland? Ja, also wir konzentrieren uns auf Wladimir Putin, der ein Diktator ist, ja, der in militärischen Erfolgen denkt. Aber ich kenne viele aus der russischen Zivilgesellschaft. Ich finde es beispielsweise völlig falsch, dass jetzt Städtepartnerschaften aufgekündigt werden und Universitätspartnerschaften. Das sind doch Menschen, mit denen man reden müsste. Wir haben jetzt wahrscheinlich mehr als 30.000 getötete russische Soldaten. Und das heißt auch, dass viele desertieren. Also wie können wir beispielsweise noch mal die Mütter der Soldaten, die ja eine ganz große Rolle eine Zeit lang gespielt haben, stärken. Ich habe ein TikTok-Video gesehen von einem Popkonzert, das skandieren ein paar Minuten lang die jungen Leute: Scheiß Krieg, Scheiß Krieg, Scheiß Krieg. Also wie können wir mit dieser Zivilgesellschaft in Kontakt kommen? Oder ich sag mal, der Göttinger Friedenspreis sollte dieses Jahr an junge Musiker aus Deutschland und Russland gehen, die eine Musik für den Frieden machen. Die Preisverleihung wurde abgesagt. Und da frage ich mich, ist das denn richtig? Nein, ich finde es nicht richtig, das merken Sie ja. Weil ich denke, wir müssen doch damit Kontakt haben. Und ich rede jetzt auch noch mal von den Kirchen. Die Kirchen der Welt haben 1948 erklärt, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Patriarch Kyrill in Moskau hat diesen Krieg immer befürwortet, Putin immer unterstützt und tut es weiterhin. Aber in der russisch-orthodoxen Kirche gibt es inzwischen da auch Kritik. Und diese kritischen Stimmen, die will ich doch stärken, damit sich in Russland was ändert.
Ende August tagt ja die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen. Erstmals in Deutschland, in Karlsruhe. Wie sollte man denn da mit Russland umgehen? Sollte man die Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche einladen?
Also sie sind ja erstmal eingeladen, weil die russisch-orthodoxe Kirche seit 1961 Mitglied des Ökumenischen Rates der Kirchen ist. Und ich kann Ihnen sagen, ich war fast 20 Jahre Mitglied im Zentralausschuss und 7 Jahre auch im Exekutivausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen. Und habe mich sozusagen auf Dauer mit der russisch-orthodoxen Kirche angelegt, in Frauenfragen, in Fragen von Menschenrechten Homosexueller, auch in der Frage Kriegsdienstverweigerung, Menschenrechte. Das ist immer schwierig gewesen. Und die russisch-orthodoxe Kirche war immer extrem nationalistisch. Trotzdem hat sich doch mancher ganz gerne auch mit ihr geschmückt. Und deshalb finde ich, sie jetzt auszuschließen, was manche fordern, ein Fehler. Wir müssen sie konfrontieren und im Gespräch bleiben und unsere Position, dass das ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist, ganz klar machen und dass wir erwarten, dass die russisch-orthodoxe Kirche sich klar gegen diesen Krieg äußert.
Aber mit dem Patriarchen Kyrill wäre das ja nicht zu erwarten, aber Sie sagen, es ist trotzdem richtig, dass dann russische Vertreter auch nach Karlsruhe kommen.
Ich bin gespannt, ob sie kommen werden. Ja, sie haben ein Recht, als Delegation da zu erscheinen. Es könnte sein, dass sie sich von selbst verweigern und sagen, wir setzen uns dieser Kritik gar nicht aus, von der sie ja wissen. Besser fände ich es, sie kommen und dass es dann auch Gespräche gibt, auch mal abseits der Öffentlichkeit, in denen ganz klar gemacht wird, dass hier die Frage ist, was ist eigentlich mit der christlichen Moral? Ja, also Patriarch Kyrill erklärt ja uns im Westen für vollkommen verkommen und hat in einer Ansprache gesagt, dieser Krieg, den sie ja nicht Krieg nennen, sei auch dazu da, um Russen vor Gay Pride Parades zu schützen. Und ich finde, da muss man noch mal fragen, was ist christliche Moral? Die Respektierung der Menschenrechte aller, auch homosexuell Liebender, oder die Segnung von Waffen, wie es die russisch-orthodoxe Kirche in diesem Krieg tut?
Zivilgesellschaft, die Kirchen, das ist das eine. Aber Gespräche, Dialog mit Präsident Putin, geht das derzeit überhaupt?
Na, es wird ja gehen müssen. Wissen Sie, ich erinnere mich daran, dass ich 2010 den Krieg in Afghanistan kritisiert habe und dann wurde ich ein bisschen lächerlich gemacht nach dem Motto, Frau Käßmann denkt wohl, man kann mit Taliban verhandeln. ja, was ist am Ende passiert? Die Amerikaner haben mit den Taliban verhandelt. Das ist nicht angenehm. Ja, auch mit Herrn Assad wird verhandelt werden müssen, der ein Kriegstreiber und Kriegsverbrecher ist. Und auch Putin ist ein Kriegstreiber und Kriegsverbrecher. Aber man wird nicht darum rumkommen, irgendeine Form zu finden, vielleicht einen neutralen Staat, in dem und mit dem diese Verhandlungen möglich werden.
Aber vor wenigen Tagen wurden ja Protokolle von Telefonaten zwischen Putin und dem französischen Präsidenten Macron veröffentlicht, kurz vor dem Krieg. Und die zeigen, ja, Putin war schon da vielen Argumenten gar nicht mehr zugänglich. Also zu einem Dialog, in welcher Form auch immer, gehört ja auch die Bereitschaft zum Dialog.
Ja, und da ist die Frage, wie kann der Druck entstehen? Und ich meine, einerseits kann der innerrussisch entstehen durch die Zivilgesellschaft, die natürlich extrem geknechtet ist durch Bedrohung. Aber ich bin schon überzeugt, dass in Russland die Stimmung auch kippen könnte. Und natürlich wird auch Herr Putin diesen Krieg nicht auf 20 Jahre in einen Stellungskrieg verwandeln wollen. So lange lebt er ja auch gar nicht mehr. Also ich denke, irgendwann muss ein Mensch auch zur Einsicht kommen oder durch großen, großen Druck gebracht werden.
Und heißt das auch, dass alle Seiten dann Kompromisse machen müssen? Also dass auch die Ukraine letztendlich nicht darum umhinkommen wird, in irgendeiner Form Kompromisse zu machen, um diesen schrecklichen Krieg zu beenden?
Also ich fürchte, das ist so. Man wünscht sich natürlich, dass da eine siegreiche Ukraine Donetsk und Donbass und die Krim und alles zurückerhält. Aber ich frage Sie ja auch noch mal, was ist ein Sieg der Ukraine? Das muss man ja tatsächlich überlegen. Ich erinnere mich, dass Tony Blair im Nachgang zu dem Irakkrieg 2003 gesagt hat, wir haben uns eigentlich nie überlegt, wie das Ende aussehen sollte. Und man muss sagen, beim Irakkrieg waren es dann am Ende 500.000 Tote. Und die Frage, ob da tatsächlich ein stabiler Staat entstanden ist. Deshalb hoffe ich sehr, dass es gute Diplomaten, Diplomatinnen gibt, die sich überlegen, wie kann eine Lösung aussehen. Und es muss eine Lösung geben. Am Ende werden die Waffen schweigen müssen. Dieser Krieg kann, wie gesagt, ja nicht 20 Jahre weitergehen.
Wie ist das eigentlich mit unserem Umgang mit Russland? Waren wir lange Zeit eigentlich viel zu naiv im Umgang mit insbesondere der russischen Führung?
Ich denke nicht, dass das Naivität war, sondern der Versuch, Russland in eine europäische Friedensordnung mit hineinzunehmen. Und das halte ich auch im Nachhinein für richtig, diesen Versuch. Der wird jetzt sehr diskreditiert, das hätte man niemals machen dürfen. Ich erinnere mich an die Zeit nach der Wende, da gab es die Hoffnung und auch Putins Rede, damals noch im Bundestag, übrigens auch Kyrills Rede, mal 89 eine, da gab es tatsächlich die Hoffnung, Russland könnte sich hin zu einer stabilen Demokratie entwickeln. Und diese Hoffnung zu haben und zu versuchen, diese Hoffnung zu stützen, diese Einbindung zu fördern, das halte ich auch im Nachhinein nicht für einen Fehler. Den Fehler sehe ich tatsächlich 2014, das einfach in gewisser Weise mit Mini-Sanktionen durchgehen zu lassen. Also da hätte man hoch alarmiert sein müssen. Und die Sanktionen, die jetzt so massiv verhängt wurden seit Februar, hätten wahrscheinlich damals schon greifen müssen. Den Fehler sehe ich nicht vorher.
Sie sagen, da sind Fehler auf der politischen Ebene gemacht worden, 2014 nach der Annexion der Krim. Aber vielleicht auch auf Seiten der Zivilgesellschaft, auf Seiten der Friedensbewegung, hat man da vielleicht das auch nicht richtig reagiert oder zu naiv oder zu schwach und das nicht ernst genommen?
Das habe ich vorhin schon betont. Ich sehe da auch auf Seiten der Zivilgesellschaft und der Friedensbewegung Fehler, das nicht massiv genug in den Vordergrund gebracht zu haben und es einfach hingenommen zu haben, dass auf der Krim eine Annexion stattgefunden hat, die einfach fast ignoriert wurde. Da waren wir ganz gewiss nicht wach genug. Ich weise nicht anderen Schuld zu, sondern sehe, dass man mit unterschiedlichen Optionen schuldig werden kann. Sie haben vorhin gesagt, gibt es in der Friedensethik ein klares Schwarz oder Weiß? Das gibt es eben nicht. Ethik ist immer ein Ringen aus unterschiedlichen Optionen um einen lebbaren Weg. Und insofern, finde ich, sollten wir die unterschiedlichen Argumente für Waffenlieferung, gegen Waffenlieferung, welche diplomatischen Schritte gibt es, wie kommen wir vor allen Dingen möglichst schnell, um das Blutvergießen zu beenden, zu einem Waffenstillstand, das wäre meine allererste Option.
Aber wenn wir noch einen Schritt weiter zurückgehen, also ganze Generationen, auch ich selbst, wir sind aufgewachsen ohne Krieg, zumindest ohne Krieg in der unmittelbaren Nachbarschaft in Europa. Wir sind geprägt von der Friedensbewegung der 1980er Jahre, Ablehnung des NATO-Doppelbeschlusses. Also mir stellt sich da schon die Frage, waren wir da zu blauäugig, zu naiv?
Nein, ich finde ja auch, dass es naiv ist, zu meinen, mit Waffen Frieden zu schaffen. Das haben wir ja auch gesehen. Diese Idee gab es ja auch, dass befriedete Gesellschaft durch Waffengänge entstehen. Ich halte es nicht für naiv, sondern ich bin noch aufgewachsen mit Eltern, die als junge Leute in ihren 20ern den Krieg erlebt haben. Und bei uns zu Hause war glasklar, man muss alles tun, um Krieg zu verhindern, weil sie das ganze Grauen, das Entsetzen, mein Vater als Soldat, meine Mutter als betroffene Krankenschwester erlebt hatten. Und Sabine Bode, die Soziologieforscherin, die hat sehr deutlich gesagt, dass sich diese Erzählungen vererben. Und ich denke mal, dass meine Generation, deren Eltern noch unter dem Krieg wirklich gelitten haben, aber natürlich auch der Ideologie der Nazis in gewisser Weise verfallen waren, dass die uns noch viel massiver diesen Widerstand gegen Krieg weitergegeben haben. Ich finde manchmal erschreckend jetzt, wenn junge Leute der Generation meiner Kinder, also 30 bis 40, wenn die so massiv für Waffengänge, Waffensortimente, Waffenlieferungen argumentieren und eigentlich aus der Erzählung der älteren Generation nicht mehr erlebt haben, was das in der Konsequenz bedeutet.
Aber dieses, was viele geglaubt haben und was uns so geprägt hat, Frieden schaffen ohne Waffen, kann das denn heute noch gültig sein? Wir leben jetzt in einer völlig anderen Zeit. Wir leben in einer, oder wir hatten eine Zeitenwende, wie der Kanzler nach dem 24. Februar, nach Beginn des Angriffskrieges gesagt hat.
Ich sehe das offen gestanden nicht so sehr als Zeitenwende, weil es gab in den letzten Jahren, Jahrzehnten immerzu Krieg. Und der Syrienkrieg, der hat uns dann nicht mehr so sehr interessiert. Da ist Wladimir Putin auch massiv beteiligt. Ja? Oder der Krieg im Jemen, da ist im Moment eine echt massive Hungersnot, bei der Millionen von Hunger bedroht sind. Aber auch der interessiert uns nicht so. Und deshalb, was ist die Zeitenwende, dass der Krieg näher an unsere Grenze gerückt ist?
Ja, dass er näher an unsere Grenze gerückt ist. Es ist der erste große Angriffskrieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist für viele Menschen ein totaler Schock.
Ja, es ist ein Schock, aber ich denke, wer sich mit den Konflikten im ehemaligen Jugoslawien beschäftigt hat oder überhaupt damit, was Krieg bedeutet, der sieht natürlich, dass im Krieg immer wieder die gesamte Menschlichkeit zusammenbricht. Ja, also ich habe damals in Zagreb Lager von bosnischen Frauen besucht, die von ihren serbischen Nachbarn vergewaltigt wurden und erzählt haben, dass es unvorstellbar für sie war. Und im Krieg ändert sich der Mensch und offensichtlich ist er dann zu Gräueln fähig, die wir für unvorstellbar halten. Und das ist das Belastende. Deshalb denke ich immer noch, dass Erziehung zum Frieden, Vermittlung, Mediation, dass das die richtigen Schritte sind und nicht Menschen zu erklären, Ultima Ratio, also letzter Akt der Vernunft sei dann der Krieg, wenn die Politik nicht mehr weitergeht, sondern das wäre für mich eine Prima Ratio, Krieg zu verhindern.
Und was ist denn mit Abschreckung? Würden Sie sagen, das funktioniert dann auch nicht? Ich sage mir jetzt mal auch Stichwort 100 Milliarden für die Bundeswehr. Auch das ist dann falsch, dass wir uns wehrhafter machen angesichts der Aggression von Russland?
Ja, jetzt müssen wir mal sagen, die NATO ist ja wehrhaft. Ja? Also wenn wir uns das militärische Personal angucken, also da gibt es irgendwie eine Überlegenheit des X-fachen der NATO gegenüber Russland. Das ist doch nicht die Frage der Wehrhaftigkeit, sondern die Frage ist der Zukunftsinvestition. Ich sage Ihnen mal, ich habe 7 Enkelkinder. Ja? Ist die Investition in ihre Zukunft eine Erhöhung der Rüstungsausgaben oder wäre nicht eine Investition in ihre Zukunft, dass wir endlich die Klimakrise bewältigen? Dafür hätte ich gerne mal 100 Milliarden oder unser Gesundheitssystem, unser Bildungssystem. Für mich ist die Frage, wie investieren wir in Zukunft? Und für mich wäre nicht mehr Rüstung die Investition, sondern Abrüstung und Investition in einen lebensfähigen Planeten.
Aber würde das Russland Einhalt gebieten? Es steht ja nicht an, dass jetzt Russland unbedingt ein NATO-Mitglied angreift, aber es gibt da schon andere Länder, Moldau fällt mir da ein, die durchaus sich von Russland sehr bedroht fühlen, aber auch Staaten des Baltikums, die sind wiederum NATO-Mitglied. Also ich sag mal, dieses Gegeneinander ausspielen, Bildung auf der einen Seite, Rüstung, Militär auf der anderen Seite, das funktioniert doch nicht unter diesen Umständen.
Also ich spiele es ja nicht gegeneinander aus, sondern wenn gesagt wird, 100 Milliarden für Rüstung sind da, aber 100 Milliarden für Klimaschutz nicht. Und das spielt ja was gegeneinander aus. Und da muss ich doch sagen, dass Putin die NATO-Staaten angreifen würde. Das wäre für Russland quasi ein Suizidkommando angesichts der Überlegenheit der NATO. Und das haben NATO-Staaten auch immer wieder gesagt. Oder Frau Strack-Zimmermann sagt das ja gerne, 1 Zentimeter NATO-Gebiet und wir schlagen zurück. Also das halte ich für ein Szenario, das auch Präsident Putin nicht eingehen würde. Aber die Frage ist ja, wie investieren wir in Zukunft? Und ich möchte noch mal sagen, wir müssen uns auch fragen, doch als Deutschland ist unsere Idee von der Zukunft, dass wir an Rüstungsexporten Gewinn machen. Ich sage jetzt noch mal Lieferungen an Saudi-Arabien, die im Jemen einen entsetzlichen Krieg mitführen. Oder ist es eine Investition in Zukunft, alles zu tun, um Friedensdiplomatie zu stärken?
Und das würden Sie auch Präsident Zelensky so sagen, wenn Sie die Chance hätten, mit ihm zu sprechen?
Ich würde es ihm sagen, er ist Ukrainer. Er kann mir als Deutsche nicht sagen, was ich zu tun habe. Und ich als Deutsche werde ihm nicht sagen, was er zu tun hat.
Sie hören 12.22 im RBB 24 Inforadio. Mein Gast heute, die evangelische Theologin Margot Käßmann. Wir sprechen über den Krieg in der Ukraine. Frau Käßmann, ich möchte noch mal auf die Debattenkultur in Deutschland ein bisschen eingehen. Hat es Sie eigentlich überrascht, dass so viele Menschen in Deutschland sich dann zumindest zu Anfang des Krieges sehr schnell doch eine wehrhafte Bundeswehr gewünscht haben?
Also mich hat die Debattenkultur und ihre massive, schnellstmögliche Veränderung wirklich überrascht. Das muss ich ganz klar sagen. Mich hat auch beunruhigt, wie schnell Pazifisten oder Friedensbewegte diffamiert wurden. Also als bei den Osterfriedensmärschen, die nun traditionell seit Jahrzehnten stattfinden, Graf Lambsdorff dann gesagt hat, wer jetzt für den Frieden demonstriert, ist die 5. Kolonne Wladimir Putins. Da dachte ich aber, hallo, ja, also wir haben schon die ganzen letzten Jahrzehnte demonstriert für den Frieden. Und das heißt nicht, dass wir irgendwie den Angriffskrieg Wladimir Putins legitimieren oder Sascha Lobo, der dann gesagt hat, alle Pazifisten wären Lumpenpazifisten oder wohlstandsverwöhnt. Also wohlstandsverwöhnt, das hat Herr Kiesewetter gesagt, sind natürlich auch alle anderen in unserem Land. Und da muss man mal fragen, wer kann denn so klar sagen, dass es ganz toll ist, wenn man mit Waffen ausstattet, aber selbst ja auch nicht in den Krieg ziehen muss. Genauso wenig müssen die Leute, die jetzt hier in Deutschland für Waffenlieferung plädieren, in einen Krieg ziehen, wie Pazifisten in einen Krieg ziehen müssen.
Aber haben Sie den Eindruck, dass es Menschen wie Sie dann schwer haben, mit ihrer Kritik und auch mit ihrer Skepsis gehört zu werden?
Nee, auf jeden Fall. Das erlebe ich ja. Und ich erlebe auch die Angriffe, sag ich mal, die es dann per E-Mail gibt. Wie dumm, naiv, blöd. Und dann geh doch in die Ukraine und dann stell dich doch dahin und lass dich doch von Russen vergewaltigen. Das sind ja die freundlichen Rückmeldungen, die du dann bekommst. Und ich kann das aber ganz gut aushalten, weil ich das aus früheren Auseinandersetzungen schon kenne.
Aber haben wir verlernt, einander zuzuhören? Also sind die Debatten zu aufgeregt und aufgeheizt und müssen wir vielleicht wieder lernen, andere Meinungen auch mal auszuhalten?
Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, Frau Kirchner. Das macht mir nämlich wirklich Sorge, dass ich am Ende von Gottesdiensten oder auch nach einer Lesung in letzter Zeit immer öfter höre, das darf man ja nicht mehr sagen, dass man das kritisch sieht mit den Waffenlieferungen und Ähnlichem. Das ist für eine Demokratie schwierig. Ich sage dann immer, sagen Sie es, Sie können das sagen. Wir leben in einem freien Land. Und lassen Sie sich das nicht nehmen. Ich finde es schwierig, wenn Menschen, die Waffenlieferungen kritisch gegenüberstehen, niedergemacht werden, weil einer Demokratie steht gut an, dass wir um sowas streiten. Ich sage auch nicht, dass ich die alleinige Wahrheit habe oder dass ich absolut recht habe. Aber ich habe eine Haltung und ich finde, die darf ich in diesem Land auch frei und offen äußern. Und das antworte ich auch Menschen, die mich per Mail oder Post beschimpfen.
Und wie reagieren die dann? Gerade die auch, die sagen, man darf in diesem Land nicht mehr alles sagen?
Die sagen dann, ich traue mich nicht. Und das finde ich für unsere Demokratie schwierig. Deshalb finde ich richtig, was Sie sagen. Wir müssen diese unterschiedlichen Meinungen äußern. Und die sind ja offensichtlich fast halbe in diesem Land. Und dass so in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, hier gibt es unisono eine klare Haltung, dass wir jetzt Waffen liefern müssen, das macht es dann problematisch. Ich finde gut, darüber zu diskutieren. Und ich finde immer eine gute Debatte, ja, also das Ringen um den richtigen Weg, auch in der Ethik. Ich sage ja nicht, dass es nur einen Weg gibt. Das gehört auf jeden Fall zu meiner Kirche dazu. Das erwarte ich von meiner Kirche, aber das erwarte ich auch von unserem Land. Das müsste eine Demokratie aushalten.
Ihr neues Buch erscheint ja im September, Titel Vergebung, die befreiende Kraft des Neuanfangs. Auch ein sehr christlicher Gedanke. Gilt das auch für die Politik? Müssen wir uns da vielleicht mehr vergeben?
Ja, ich denke, dass Vergebung tatsächlich ein Prozess ist. Das ist nicht ein Akt, den du einmal machst, sondern Vergebung heißt ja einerseits, ich aktiv habe die Kraft, dem anderen zu vergeben. Dann höre ich aber auch auf, Opfer zu sein, sondern dann werde ich wieder aktiv, werde ich zum Subjekt. Und es heißt natürlich für die, die um Vergebung bitten, dass sie sehen, dass sie Schuld auf sich geladen haben. Und ich finde, wenn Menschen einsehen, dass wir alle Schuld auf uns laden, keiner kommt hier glasklar schuldfrei durch dieses Leben, dann wird das Zusammenleben auch wieder offener und menschlicher.
Aber um es mal ins Politische zu ziehen, werden wir dann irgendwann auch dem russischen Präsidenten Putin vergeben müssen?
Ich meine, dass das schwerfällt, also Diktatoren zu vergeben, nehmen wir Stalin, Hitler, Putin meinetwegen. Da hätte ich auch ganz gerne, sage ich mal, den Zorn Gottes, der sie vors Gericht stellt. Aber am Ende hieße das ja, ihn viel kleiner zu machen, als er gerne wäre, weil er auch nur ein Mensch ist, der massiv Schuld auf sich lädt und massiv in die Irre gegangen ist. Und mit so einer Schuld, sage ich jetzt mal als Christin, am Ende vor Gott zu stehen, dass du Tausende von Toten auf deinem Gewissen hast, das muss eine entsetzliche Last sein, wenn der Mann ehrlich mit sich wäre.
Und dann zum Schluss, Frau Käßmann, ein Ende des Krieges in der Ukraine ist nicht abzusehen. Verhandlungen, ein Waffenstillstand derzeit auch nicht. Was also kann man ganz konkret tun für den Frieden?
Also zum einen denke ich, die Idee, die Vision, die Hoffnung auf Frieden aufrechtzuerhalten. Ich habe Ihnen von meinen Enkelkindern erzählt, die natürlich auch beunruhigt sind. Die hören das ja alles, die Kinder kriegen das mit. Ich finde, wir müssen den Kindern da auch Raum geben mit ihren Ängsten. Die Ängste der Erwachsenen spiegeln sich ja in ihnen. Und ihnen auch Erzählungen zu bieten, Krieg kann auch zu Ende gehen. Ich habe meinen Enkelkindern jedenfalls erzählt von meiner Mutter und diesem ganzen Elend und was sie erlebt hat und dass aber wieder Frieden wird. Und ich finde, das Wichtigste ist, dass wir diese Hoffnung aufrechterhalten. Es wird nicht immer Krieg bleiben, sondern es gibt Wege zum Frieden. Und diese Wege können wir finden und die müssen wir auch finden.
Sagt Margot Käßmann. Sie setzt weiter auf die Hoffnung auf den Frieden und die Kraft des Dialogs. Frau Käßmann, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war Margot Käßmann, evangelische Theologin, Buchautorin, früher Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Mein Name ist Ruth Kirchner.
12:22, das Gespräch am Wochenende. Sonnabends um 12:22 Uhr im RBB 24 Inforadio. Mehr zu Themen und Gästen online unter rbb24inforadio.de.